Das passt ja eigentlich auch schon ganz gut zu unserem Buch des Monats. Und während du noch ein bisschen an der Technik hier feilst, können Valentino und ich uns ja schon mal ein bisschen im Voraus über den Autor unterhalten, beziehungsweise aus welchem Kontext er kommt und was der denn vorher noch so alles gesagt hat oder was der aktuell so zu sagen hat. Wladimir Sorokin.
Ja, Rob, du hast ja einen Artikel gelesen von Wladimir Sorokin, in dem der zur aktuellen Situation in der Ukraine und Putin Stellung nimmt. Was hast du gelesen?
Ich bin vor 2 oder 3 Wochen morgens beim Café gesessen und wir hatten eine süddeutsche Wochenendszeitung da liegen. Und da habe ich dann ganz rein zufällig da ein riesiges Foto von Sorokin gesehen und habe geschaut und dachte, ach, ich glaube, den kenne ich. Und dann, ach, das passt ja super gut. Wir haben uns den als Buch des Monats rausgesucht. Und jetzt schaue ich einfach mal, was dieser einseitige Artikel denn, den er selbst geschrieben hat, zu sagen hat.
Und was, wie kann man Sorokin einordnen politisch?
Das ist ganz eindeutig. Also er hat den Artikel kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verfasst. Und in dem Artikel gibt es eben Sätze wie über Putin, die Welt hat das Monster erblickt, wahnhaft, gnadenlos. Und sagt dann auch, dass Russland in den letzten 500 Jahren eine pyramidale Machtstruktur hätte, die sich bis heute einfach nicht gewandelt hat. Das heißt, die allerwichtigste Person ist einfach der Staatspräsident. Und das ist seit jetzt nunmehr 20 Jahren mit kleiner Unterbrechung einfach Wladimir Putin.
Ja, diese pyramidale Machtstruktur können wir uns schon mal merken, denn das Buch des Monats heißt Die Rote Pyramide. Darum geht es um genau diese Art von Macht unter sowjetischer Zeit, deswegen rot. Aber du hast noch mehr zu erzählen.
Ich habe noch mehr zu erzählen. Ich habe da noch ein paar Zitate extrahiert, die ich finde, dass die sehr, sehr stark einfach sind, die seine Abneigung einfach gegen das heutige Russland zeigen. Und er sagt nämlich zum Beispiel, eine Krux der Machtpyramide besteht nun darin, dass der zu oberst Sitzende seine Psychosomatik auf das ganze Land überträgt. Oder er sagt auch, der Putinismus ist dem Untergang geweiht, denn er ist der Feind der Freiheit, er ist der Feind der Demokratie. Das ist einfach schon eine sehr, sehr starke Kritik, die er ausübt. Und man merkt auch in dem Artikel, dass er doch die westliche Welt sehr, sehr stark bevorzugt. Und darauf können wir nachher, wenn wir das Buch konkret besprechen, können wir vielleicht auch noch ein paar Referenzen ziehen und da Beispiele nennen, warum denn der Artikel eben gut zu den Kurzgeschichten, die er für das Buch, das übrigens, wie gesagt, ist eine Kurzgeschichtensammlung, aber diese Kurzgeschichten hat er natürlich schon deutlich vor dem Russlandkrieg oder vor dem aktuellen Kriegsgeschehen ausgewählt. Das heißt, es gibt jetzt keine direkte Verbindung, außer den Autoren selbst und seine Geschichte.
Und damit nähern wir uns dem Buch selbst und seiner Besprechung.
Das rote Rauschen deckte sie alle zu. Es traf erbarmungslos jeden, schlug mit roter Welle zu nach jedermann, jedem Menschen, in jedem Menschen. Menschen ist Licht, Licht. Und das rote Rauschen schlägt, schlägt aus der Pyramide, Pyramide nach dem Licht, Licht im Menschen, Menschen, es zu löschen, löschen. Es erlischt aber nicht, nicht wozu, wozu das Schlagen, Schlagen. Das ist grässlich, grässlich und blöd, blöd. Die roten Wellen, Wellen schlagen, schlagen zu und können nicht schlagen, schlagen und können nicht. Wozu dann, wozu schlagen die Schlagen? Dumm ist das, dumm, das ist erbarmungslos, dumm, dumm.
So Wladimir Sorokins Die Rote Pyramide, ein Ausschnitt aus der gleichnamigen Erzählung dieses Erzählbandes, den wir heute bei Lit My Fire uns genauer anschauen möchten. Rob, erzähl uns doch einmal kurz, worum geht's?
In seinem Erzählband Die Rote Pyramide hat Wladimir Sorokin 9 Erzählungen vor dem Hintergrund der durch den Verfall der Sowjetunion deformierten Gesellschaft ausgewählt und die eben in dieses um die 190 Seiten dicke Buch, 191 Seiten abgedruckt. Die heißen, die eine hat zum Beispiel den titelgebenden Namen, Die Rote Pyramide. Es gibt eine Geschichte namens Das schwarze Pferd mit dem weißen Auge, da wird man später auch noch ein bisschen davon hören. Es gibt Wellen, es gibt die Geschichte Das rostige Mädchen, es gibt eine Geschichte namens Der Fingernagel, es gibt eine Geschichte namens Der Tag des Tschekisten, es gibt eine namens Das Tuch, es gibt Lila Schwäne und es gibt die Geschichte Hiroshima. Und die Geschichten haben alle so... Sind schon ähnlich, also haben schon den sorokinschen Stil, nenne ich den. Und die fangen relativ real an, man versteht das. Und plötzlich von einem Satz auf den nächsten oder innerhalb des Satzes für mich gefühlt sogar, driften sie ins Fantastische ab und die Handlung nimmt irgendwie Fahrt auf und es ist plötzlich ein ganz anderes Thema und man weiß irgendwie oft nicht so richtig, was jetzt genau passiert. Also ich habe 2 Beispielgeschichten rausgesucht. Die eine ist Der Fingernagel. Da geht es darum, dass 4 Paare sich zum Abendessen treffen und irgendwann fällt das Thema auf die Tatsache, dass es auf der Toilette kein Klopapier mehr gibt. Und dann wird gesagt, ja, Klopapier, das brauche man doch gar nicht. Und es wird eindrücklich demonstriert, wieso man denn kein Klopapier benötigen würde anhand von einer heruntergelassenen Hose und eines auseinandergezogenen Hinterteils. Es gibt eben auch eine Gegendemonstration, also eine Gegenanzeige, warum man es doch benutzen solle. Und dieser Konflikt artet plötzlich so weit aus, dass vom Balkon des 10. Stockes Personen hinuntergeworfen werden, weil sie sich so stark streiten. Und eine andere Geschichte ist Der Tag des Tschekisten. Da sitzen die beiden ehemaligen Agenten Ivan und Mark zusammen beim Essen und stellen sich heftigste Fragen zu Kriegsverbrechen, wegen derer sie beiden sich nicht schämen. So zum Beispiel, hast du ihn und ihn umgebracht? Und ja, war es brutaler Mord? Ja, hast du ihn gequält? Ja. Und am Ende des Dialoges ist immer die Frage, und schämst du dich dafür? Und die Antwort ist grundsätzlich nein. Und am Ende der Geschichte wird eine Vergewaltigungsszene aus der kindlichen Perspektive, das einen der beiden geschildert. Er beobachtet diese und erzählt dann im Dialog, was der Vergewaltiger und sein Opfer gesprochen haben. Und das sind wirklich so die beiden Merkmale von den ganzen sorokinschen Geschichten. Es ist ganz viel Gewalt drin, Sexualität und als drittes sind auch Absurditäten enthalten. Das ist das, was diesen Erzählband von Sorokin besonders ausmacht.
Ja, und wer ist Sorokin? Wer steht hinter dieser Gewalt und Sexualität, dieser Rätselhaftigkeit? Ein äußerst bekannter Autor, der 1955 bei Moskau geboren wurde, ein Schriftsteller, aber auch Dramatiker. Sehr interessant, sein Debüt gab er als Dichter in der Zeitung Für die Erdölindustrie. Wie kommt's? Er hat schon selbst zuvor am Institut für Erdgas- und Erdölindustrie studiert. Und ja, scheinbar war es in der Sowjetunion möglich, da interdisziplinär auftreten zu können. Um die 80er Jahre kam er in Kontakt mit den Moskauer Konzeptualisten, die besonders Kontakt zum Westen suchten und mit verschiedenen Medien in der Kunst gearbeitet haben, also auch viel Intermedialität. Man nahm deutlich Kritik am sowjetischen Kunstverständnis. Sorokin trat dabei auch mit Grafik und Malerei hervor. Nach dem Fall der Sowjetunion wurde er dann auch im Westen bekannt. Bis heute sind seine Bücher in 22 Sprachen übersetzt. Sorokin lebt in Russland, bei Moskau, teilweise auch im Westen, übt sich heute, auch ob er noch in der Sowjetunion ist, gleichzeitig scharfe Kritik an dem System, oft mit der Methode der Groteske. Dabei geht er oft damit vor, dass er die Stilistik sozialistischer Realismen, parodiert, diese also aufgreift und lächerlich macht. Das dürfte durch die Beispiele von Rob ja schon ansatzweise klar geworden sein. Aber kommen wir zu Buch selbst. Üblicherweise haben wir dafür vier Thesen und Meinungen vorbereitet. Die erste ist tatsächlich ein Aufruf zu einer Meinung, denn ganz ehrlich, was für ein Buch. Also an Komplexität, Verworrenheit, Sprüngen im Stil, kaum zu fassen. Ihr beiden, Valentina, Rob, wie ging es euch mit der Lektüre dieses ja wirklich besonderen Buchs des Monats?
Ich hatte sehr viel Freude an dem Buch, weil das Lesebeispiel hat es jetzt nicht so deutlich gemacht. Sorokin kann gut mit Sprache spielen, aber der Großteil der Geschichten beginnt erstmal mit einer sehr eingänglichen Erzählung. Man kommt leicht rein. Also es ist jetzt nicht wie bei Jelinek beispielsweise, dass es anstrengend wäre. Deswegen, es war ein großer Genuss für mich. Es mit einer kleinen Einschränkung. Es gab eine Geschichte, da habe ich mehrere Anläufe gebraucht und mehrere Pausen und bin wirklich nicht so richtig reingekommen. Das war für mich Lila Schwäne. Beim Rest, ich hatte das Gefühl, ich verstehe vielleicht nicht sofort alles, was da drin steckt, aber selbst auf der Oberfläche macht die Geschichte Spaß.
Um das direkt aufzugreifen mit, ich verstehe fast nicht immer alles, was da drin steckt. Ich verstehe fast gar nichts, was da drin steckt, um das sozusagen. Ich habe mittlerweile ja die Angewohnheit, dass in der Vorbereitung, wenn wir uns für das Buch des Monats entscheiden, dann möchte ich eigentlich kein Buch lesen, auf das ich keine Lust habe. Und deshalb lade ich dann immer die Leseproben runter und lese dann 5, 6, 7 Seiten des Buches. Und dann kann ich immer ganz gut einschätzen, wie gut es mir gefällt. Und bei dem hier tue ich mich wirklich schwer. Also hier sind teilweise Geschichten drin und ich habe das vorhin ja auch gesagt. Es von einem Satz, also innerhalb eines Satzes, ändert sich die Erzählung so fundamental, dass ich nichts mehr verstehe und dann die nächsten zwei Seiten zwar noch lese, aber keinen Zusammenhang mehr zwischen den Sätzen irgendwie erkennen kann. Und ich weiß einfach nicht mehr, was passiert. Das ist nicht bei allen Erzählungen so, aber zum Beispiel bei der von Valentina angesprochenen, ich habe zweimal versucht, diese Erzählung zu lesen und ich bin zweimal einfach gescheitert. Ich habe nach 4, 5, 6 Seiten aufgegeben und ich glaube, die hat 30 oder 40, und weil es ging einfach nicht. Und das ist auch die, die zitiert wird im Voraus irgendwie, dass die Nuklearraketen werden zu Zuckerhüten.
Die Lila Schwäne, genau.
Und so weit habe ich es einfach nie geschafft. Ich weiß das einfach nur aus zweiter Hand sozusagen.
Mir ging es da tatsächlich ähnlich. Also ich bin, wie es letztes Mal, glaube ich, auch war, ein Hybrid aus Valentinas und Robs Attitüde. Rob, der sich so ein bisschen abgezogen gefühlt hat von Rachel Cusk. Valentina, die echt begeistert war. Und ich irgendwo dazwischen. Und ich lege es nicht drauf an, aber es ist wieder so. Teilweise hatte mich das Buch total. Ich war wirklich drin. Dann hat es mich dann aber oft auf die Robsche Weise gekriegt, also wie es Rob beschrieben hatte, plötzlich von einem Satz auf den anderen kippt das Ganze in eine für mich nicht mehr, zumindest nach klassisch, wie man akademisch sagen würde, hermeneutisch verstehendem Zugang, da knallt man wirklich gegen eine Mauer, muss sich neu orientieren und sich auch fragen, will ich da jetzt noch mitgehen, habe ich da noch Lust drauf? Und dann wird die Lektüre schon weniger zum Vergnügen als zu einer Herausforderung. Und ich denke, das ist bei fast jeder Geschichte der Fall. Eine Geschichte beispielsweise, die der Fingernagel, die Rob auch schön beschrieben hatte mit diesem Abendessen, wo die Leute sich dann gegenseitig den Arsch zeigen und dann geht's wild zur Sache. Das ist ein großes Vergnügen. Das kennt man aus einem Theaterstück wie Gott des Gemetzels ja nur zu gut, wie so ein schöner gesellschaftlicher Anlass immer mehr eskaliert. Andere Erzählungen wie die besagten Lila Schwäne treiben es dann schon sehr weit mit der Fantastik. Und damit kommen wir zu unserer ersten richtigen These, die ich euch vorstellen darf. Und zwar, dass diese Gesellschaftskritik, mit der wir Sorokin ja auch mit seinem Artikel in der SZ eingeleitet haben, nicht immer ganz leicht zu erkennen ist. Gerade eben, weil Sorokin, und das ist so mein Punkt, auf den ich runtergekommen bin, oft sehr rätselhafte Konzepte, aber auch Mythologien, Anspielungen verwendet, bei denen ich häufiger das Gefühl hatte, wüsste ich, wie russische Mythologie, wie vielleicht auch sozialistischer Realismus funktioniert, würde ich das besser verstehen.
Den Eindruck teile ich. Ich hatte bei vielen dieser Geschichten das Gefühl, die lesen sich zwar gut, aber ich habe jetzt nicht verstanden, worum es geht. Bei einem Teil der Geschichten habe ich mir dann im Nachhinein die Mühe gemacht, länger drüber nachzudenken. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich sie verstanden, desto besser hat das alles funktioniert. Ich denke, da kommt es einfach ganz stark drauf an, wie viel Arbeit man sich mit den Geschichten macht oder wie viel Hintergrundwissen man hat. Wenn man mehr Hintergrundwissen zur Sowjetunion hat, dann hat man mehr Anhaltspunkte, vor denen man die Geschichten unterschiedlich auffassen kann. Wenn man jetzt Germanist ist oder Interesse an Gedichtsanalysen hat, dann erkennt man plötzlich, wie die Poesie und die Symbole sich wiederholen und was dahinter steckt. Ein sehr gutes Beispiel ist dazu die Geschichte Wellen. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wie viel da eigentlich drin steckt. Und das ist jetzt auch eine Geschichte, da sind viele Aspekte, die erkennt man, wenn man keine Ahnung von der russischen Geschichte hat. Bei anderen ist die Geschichte natürlich hilfreich.
Vielleicht ganz kurz, Valentina, was passiert in Wellen? Wenn du es nicht wiedererzählen kannst, dann schauen wir mal, ob es wirklich so verständlich ist.
Das wollte ich mir eigentlich für später noch ein bisschen aufheben, aber als zum Groben, es geht um ein Ehepaar. Er ist ein Schreibtischtäter, der sich im System sicherlich auch die Hände schmutzig gemacht hat, und seine Frau wartet, bis er des Nachts nach der Arbeit endlich ins Bett kommt. Sie schlafen miteinander und am nächsten Morgen frühstücken sie. Das ist die Rahmenhandlung, aber auf der Symbol- und Sprachebene passiert da sehr, sehr viel mehr.
Und das ist tatsächlich auch das, was ich meine. Diese Schreibtischtäter kommen nicht nur einmal vor, die kommen sehr häufig vor. Also häufig stehen ja in diesen Handlungen Figuren, die in irgendeiner Weise sich im sowjetischen Staat verdient machen oder Teil des Establishments sind. Ich glaube, in fast jeder Erzählung ist das der Fall. Und die geraten in einen surrealistischen Strudel, in irgendwelche komischen Begegnungen. Und man kann sagen, laufen dort richtig auf. Ähnlich wie Rob vielleicht auch mit der Lektüre aufgelaufen ist. Oder Rob, wie hast du das gesehen?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, deshalb habe ich auch so gedankenlos auf den Bildschirm gestarrt, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hoffe mal nicht. Das, was Valentina sagt, ich kann es nachvollziehen. Ich hatte aber, also dass sie sich danach hinsetzt und überlegt, was will diese Geschichte eigentlich sagen, was steckt da alles drin, welche Symbolik und so. Ich hatte nicht so die Muße, das zu machen. Und bei einer Geschichte, da habe ich es doch versucht, weil ich dachte, ach, so weit kann ich ja gar nicht davon entfernt sein, das zu verstehen. Aber ich habe es einfach nicht verstanden. Und das ist Das rostige Mädchen. Eine Geschichte, in dem ein Mädchen aus eher ärmerer Herkunft in einem Kleid über die Straße läuft oder durch die Stadt läuft. Und es ist irgendwie ein Quietschen zu hören. Und dann sagen die Leute, die das sehen oder die sie sehen und das hören, sagen sie, wie wagt sie es nur, warum macht sie das und so, und hat sie keinen Blocker. Und dann läuft sie weiter und geht in einen Laden und fragt, ob sie denn nicht einen Blocker verkaufen würden. Und die Antwort der Verkäuferin, ja, natürlich tun wir das, das kostet so und so viel. Und das Mädchen meint, naja, so viel Geld habe ich leider nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Und dann meinte sie, ja, dann geh doch noch weiter in einen anderen Laden und dort sei der Blocker billiger. Dort geht sie hin. Dort ist er auch tatsächlich günstiger, aber sie kann es sich immer noch nicht leisten. Und die Lösung ist dann, dass sie stattdessen geölt wird. Und
wir kommen langsam Valentinas These näher. Da geht es häufiger um Doppeldeutigkeiten.
Schon, jedenfalls. Die Lösung ist dann, dass sie anstatt diesen Blocker zu bekommen, den man irgendwie, ich glaube, ans Kleid näht, muss sie sich ausziehen und wird für wenig Geld geölt. Und vielleicht kann Valentina mir das mal erklären.
In dem Buch wird dieses Ölen so beschrieben, dass der Enkel des Verkäufers, ein junger Mann in ihrem Alter, ein Ölkännchen mit weißer Flüssigkeit hat. Und von der Symbolik hat mich das Ganze sehr schnell auf die Fährte Sexualität gebracht. Und ich bin nicht sicher, ob ich diese Geschichte komplett verstanden habe, aber mein Zugang wäre, dass es hier eigentlich um weibliche Sexualität geht und dem gesellschaftlichen Umgang damit. Dieses Mädchen quietscht und auf der Straße, als sie quietscht, unterhalten sich zwei Frauen darüber, dass früher es noch keine Blocker gegeben hätte. Die Blocker stehen hier dafür, dass weibliche Sexualität überhaupt gar keinen Raum hat, nicht existieren darf. Man sich nicht mehr daran erinnert, dass es sie jemals gab. Und früher bei diesen älteren Damen war es so, wenn die gequietscht haben, durften sie das Haus nicht verlassen. Dann haben wir die Lösung dieses älteren Verkäufers, der ihr ein Geheimnis verrät, dass sie den Blocker gar nicht braucht. Sie müsste nur regelmäßig geölt werden, das heißt Sex haben. Und das wird jetzt wird's spannend, weil einerseits wirkt es so ein bisschen, als würde sich dieser Enkel prostituieren. Aber das Ganze wird absolut unproblematisch dargestellt und er ist sehr freundlich, es geht ihm gut. Sie versteht auch gar nicht, was da passiert. Also es ist auch kein Zugang oder kein Wissen darüber, ob sie eine Sexualität hätte. Und ein bisschen steckt hinter der Vorstellung, dass Frauen regelmäßig Sex haben müssen, sonst funktionieren sie nicht, ein älteres medizinisches Narrativ, und zwar das der Hysterie. Hysterie ist ein Krankheitsbild oder ein Begriff, der sich ableitet vom griechischen Begriff für Gebärmutter. Und die Vorstellung war bestimmt noch bis ins 19. Jahrhundert hinweg, dass der Uterus im Körper herumwandern würde auf der Suche nach Sperma. Und das würde die Frauen dann wahnsinnig machen. Natürlich haben im 19. Jahrhundert die Mediziner nicht mehr geglaubt, dass der Uterus tatsächlich wandern kann. Das kommt eher aus der griechischen Antike, diese Vorstellung. Aber sie gingen schon davon aus, dass eine Frau, die kein Sperma bekommt, wahnsinnig wird.
Und wir befinden uns ja tatsächlich in der Sowjetunion. Die ist ja schon, könnte man sagen, nicht ganz zu freudschen Zeiten um die Jahrhundertwende, aber trägt scheinbar immer noch dieses Wissen mit sich. Und die Erzählungen, die uns Sorokin ja vorlegt, sind ja durchaus Erzählungen, die auch sehr stark in die Vergangenheit weisen. Oder, da würde ich nochmal auf meine These zurückkommen, so einen Zwischenraum markieren, der nicht ganz einzuordnen ist. Wann findet dieses Szenario statt, wo man jetzt zum Beispiel mit Valentina sagen könnte, ah ja, da scheint dieser Hysteriebegriff noch irgendwie verhandelt zu werden. Wie weit ist vielleicht die Sowjetunion ein Gebilde, das sich bis heute nicht aufgelöst hat? Und ich glaube, das ist so ein bisschen seine Technik, diese Szenarien in eine Mythologie zu setzen, die zeitlich nicht ganz zu verorten ist, aber die trotzdem all diesen Altballast, die Sexismen, die Obrigkeitsgläubigkeit, eine gewisse Bigotterie natürlich, Frauen dürfen das nicht, Männer aber ohne Probleme das, dass sich das alles mitschleppt und in diese Mythologien eingeschrieben ist. Und ich glaube, insofern ist das Buch auch eine Herausforderung, weil es uns diese Koordinaten gar nicht gibt. Auch wenn ich Valentina natürlich zustimmen würde, darin eine, ja, sexuelle Beschränkung zu sehen. Und wir kommen danach auch nochmal auf Valentinas These, wo es konkret um die Sexualität darum geht. Denn Rob hat zu Recht gesagt, Sex und Gewalt, das sind die Zutaten von Wladimir Sorokins Erzählsammlung Die Rote Pyramide. Wir befinden uns inmitten einer Diskussion über Blockaden, Hysteriediagnosen, einer Mythologie, die Russland zwischen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Zeitlosigkeit verortet. Es ist fantastisch hier tatsächlich, und Valentina führt jetzt ihren Sexualitätsstandpunkt aus, um es ein bisschen zugespitzt zu sagen, denn ihre dritte These dreht sich genau darum.
Die Sexszenen in den Geschichten sind für Literatur so außergewöhnlich gut, da sie auf drei Ebenen funktionieren: stilistisch, inhaltlich und symbolisch. Das Erstes möchte ich mal eure Meinung zu dieser These hören.
Dazu müsstest du sie noch ein bisschen ausführen.
Wie fandet ihr die Sexszenen?
Aufregend insofern, dass sie unerwartet kam. Also ich glaube, es kommt keine, sei sie explizit oder implizit, Sexszene erwartbar. Also man hat, vielleicht nehmen wir diese Erzählung Wellen, die du vorhin vorgestellt hast, die sicherlich die expliziteste Sexerzählung ist. Eine Frau, ihr Mann, eher irgendwie so ein, ja, Beamtentypi, der da wirklich rumliegt, bei dem du so denkst, naja, okay, das wird jetzt wahrscheinlich, sie will ihn verführen, aber das wird jetzt wahrscheinlich nichts. Und ja, ihr gelingt es dann doch, ihn so ein bisschen wild zu machen. Und dann kommen wir, das zitiere ich jetzt einmal, zu folgendem Dialog. Ihre Hand schlüpft unter die Decke. Siehst du, der Hirsch will seine Hirschkuh. Ja, Margoschenka. Der Hirsch hebt sein prächtiges Geweih. Ja, Margoschenka. Der Hirsch schlägt mit seinem goldenen Huf. Ja, Liebste. Der Hirsch röhrt lockend. Ja, ja. Der Hirsch ist bereit zum Kampf. Naja, man braucht jetzt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was da metaphorisch verhandelt wird. Es ist trotzdem seltsam. Oder was denkst du, Rob?
Ich finde es auch seltsam. Ich finde aber auch nicht, das, was du sagst, ich habe jetzt mir überlegt, dass diese Sexszenen ansatzlos kommen. Und das einzige Beispiel, was mir eingefallen ist, abgesehen von dem, was du gerade vorgelesen hast, ist die Szene aus Der Tag des Tschekisten, in dem diese Vergewaltigung geschildert wird. Und das läuft ja die ganze Zeit nur darauf hinaus, dass das dann passiert. Also die Geschichte hat ja irgendwie im Endeffekt zwei Teile. Das eine ist der Dialog zwischen den beiden Massenmördern wahrscheinlich. Und das andere ist eben der Dialog zwischen dem Vergewaltiger und seinem Opfer.
Eine Erzählung, die ich auch echt sagen musste, mich am härtesten getroffen hat. Also die fand ich wirklich teilweise hart zu lesen, gerade weil sie sehr implizit beschrieben wird. Also es wird auch sehr viel über Dialog und Auslassung suggeriert, obwohl, Rob, du hast natürlich vollkommen recht, die ganze Zeit Sexualität offensichtlich in Form einer Vergewaltigung stattfindet.
Ja, das leitende Motiv in der Geschichte ist ja einfach der Machtmissbrauch, was die ganze Zeit passiert.
Ich möchte hier gerne einhaken. Das Beispiel für eine ungewöhnlich, ein poetisches Äquivalent von Dirty Talk hat Fabian gerade angesprochen. Da haben wir die stilistische Ebene, aber auch beim Tag der Tschekisten, wo es eben im ersten Teil darum geht, dass sie ihre grausigen Taten alle nennen und sich nicht schämen. Und wo es meiner Meinung nach ganz bewusst so ist, dass dann der ausführliche Teil, der nicht dieser kurze Schlagabtausch-Satz ist, diese Vergewaltigung ist. Denn an dieser Vergewaltigung kann man wahnsinnig viel sehen. Denn es ist eine Kombination von Vergewaltigung und Gaslighting.
Was heißt das?
Gaslighting bedeutet, dass dem Opfer eingeredet wird, dass die eigene Wahrnehmung falsch sei. Und die Vergewaltigungsszene funktioniert so, dass man, der Erzähler hat nur gehört, wie die Vergewaltigung vonstatten geht. Also man hat keine expliziten Erzählungen, was genau passiert. Sie ist auch nicht obszön, aber man hört die Dialoge. Und in den Dialogen sagt das junge Mädchen eindeutig, aua, das tut weh, ich will nicht. Sie wiederholt es mehrfach. Und der Vergewaltiger sagt ihr die ganze Zeit, ja, das tut dir gut und du magst das und du bist ja jetzt eine Frau und du musst dich da nur dran gewöhnen und du wirst schon sehen, wie gut das für dich ist. Das ist Gaslighting. Und das ist besonders perfide.
Und das Ganze findet natürlich noch dazu vor dem Hintergrund eines Machtungleichgewichts statt, weil dieser Mann, sofern ich das richtig mitbekomme, da fällt mir auch wieder schwer, die ganzen Hierarchien zu durchschauen, ihr ja vorgesetzt ist in diesem Lager. Sie ist, glaube ich, nur eine, die dort mithilft und mitarbeitet und er ist irgendwie so ein Fähnrichleiter oder der das alles irgendwie organisiert. Und sie folgt im Grunde erstmal seinem Befehl, damit mal reinzukommen und hat irgendwo auch das Selbstverständnis, sie muss da jetzt mitkommen, weil das ist irgendwie ihr Vorgesetzter. Und da wird diese institutionalisierte Gewalt, die Vergewaltigung in dieser Form erst so einfach möglich macht, ohne Probleme findet statt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Person, die dabei zuguckt, der Ich-Erzähler, schaut sich das in Ruhe an und es ist, wie in diesen ganzen Erzählungen immer gesagt wird, keine Reue zu spüren. Er selbst und auch sein Gegenüber sagen immer, wenn sie irgendetwas Schlimmes gemacht haben, nö, das ist okay, ich sehe da keine Schuld.
Ja, zumal er das als Kind tut. Es ist ja nicht so, dass er da schon erwachsen ist. Ich glaube, der ist Kind oder zumindest Jugendlicher.
Genau, gleichzeitig findet allerdings die Reflexion des Ganzen, wird dann auch nicht problematisiert. Also er hätte ja sagen können, beispielsweise so, das wäre jetzt irgendwie schlimm oder das, was ich gesehen habe, ist irgendwie eine Form von Gaslighting, auch wenn er es vielleicht anders formulieren würde, oder einer institutionalisierten Gewalt. Nein, er nickt das ab. Das ist ein bisschen wie so eine Erzählung, die man halt so zwischen Bekannten rumgibt. Und das ist, glaube ich, das, wo die Gesellschaftskritik von Sorokin ganz stark auch dieses System natürlich veranschaulicht, indem sowas wie eine Vergewaltigung, wie Valentina sie beschrieben hat, erst möglich macht.
Und zum Zweiten zur Kritik, die in dieser Geschichte am deutlichsten von allen Geschichten meiner Meinung nach wird, Nach der Vergewaltigung zwingt der Vergewaltiger das Mädchen auch noch dazu, dass sie sich regelmäßig treffen sollen, indem er seine Machtposition ausspielt, denn er hat Kontakte in die obersten Reihen der Politik und kann Karrieren beenden oder entstehen lassen. Er droht ihr also, dass sie überhaupt keine Zukunft haben wird, wenn sie nicht wieder sich mit ihm trifft. Und das zeigt, wie korrupt dieses System ist und wie unmöglich es eigentlich ist, als einzelne Person in diesem System überhaupt ein eigenes Leben zu haben oder eine Identität zu bilden, wenn man ständig mit solchen Dingen konfrontiert ist.
Ja, und dieses Motiv begegnet uns ja auch in einer anderen Geschichte, und zwar in der titelgebenden Roten Pyramide. Der Protagonist, der dort ist, der spricht ja auch davon, was sein Vater ihm alles möglich gemacht hat, wie gut er in seiner Journalistenschule dann zurechtkam und dass er sich später eigentlich auch keine Gedanken machen muss, dass es irgendeine Vergewaltigung gab, um die sich jetzt sein Vater kümmern muss, aber das kriegt er schon geregelt. Und dann passiert etwas, was in der Geschichte der Tschekisten nicht passiert. Er kriegt einer auf den Deckel, beziehungsweise er wird schockiert und er wird erschüttert, als er eben diese Pyramide mit diesen Strahlen sieht, die ihn vollkommen verrückt macht. Und das scheint mir in dieser wirklich schrecklichen Kabinett an Unart, also es sind ganz häufige Erzählungen, die sehr tragisch oder gewalttätig werden, in der Sexualität oft Gewalt bedeutet. Nur diese fantastischen, irrealen Momente sind kurz etwas, was das erschüttern kann. Aber in vielen Geschichten, wie zum Beispiel der Geschichte von diesem bleichen Pferd mit dem weißen Auge, dem ein kleines Mädchen in den Wald folgt, wo man so denkt, oh, jetzt geht's was abenteuerlich, was Schöneres, auch das endet in einem ekligen Bild. Und das Pferd ist natürlich mit diesem weißen Auge alles andere als lebendig. Und diese Schauermotive bleiben dann auch, und es gibt eigentlich kein Entkommen aus dieser furchtbaren, unverständlichen Welt, die dieses System Sowjetunion eigentlich begründet. Rob lächelt so freundlich, das irritiert mich jetzt doch.
Du hast ja die Geschichte gewechselt gerade von der Tag der Tschekisten hin zu die Rote Pyramide, hin zu dem schwarzen Pferd mit dem weißen Auge. Und ich wollte nur zur Geschichte der Tag der Tschekisten noch nachreichen, dass eben Tschekist ist der Begriff für einen Mitarbeiter von Geheimdiensten in den Staaten des Ostblocks, der Sowjetunion. Und das, also das musste ich mir auch anlesen während der Geschichte, um den ganzen Kontext davon zu verstehen.
Du hast dir auch eine These herbeigelesen, Rob.
Ja, also mir geht es darum, dass das Buch wurde ja groß angepriesen als neuen Erzählungen vor dem Hintergrund der durch den Verfall der Sowjetunion deformierten Gesellschaft. Und ich hatte bei manchen Geschichten ist es ja irgendwie eindeutig, dass es um eine deformierte Gesellschaft geht, also gerade angesprochen, der Tag der Tschekisten oder was hatten wir noch, die Rote Pyramide, aber bei anderen Geschichten, da wäre ich, wenn ich nur die Geschichte gelesen hätte, ohne dieses Buch als Kontext zu haben oder so, da hätte ich nicht so richtig gewusst, worum es jetzt eigentlich geht. Wie ist es euch auch ähnlich ergangen, oder hättet ihr die ganze Zeit bei jeder Geschichte gemerkt, ja, das ist voll, das passt super gut zur Sowjetunion, das muss von einem russischen Autoren sein, der das System kritisiert?
Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich habe ein bisschen mehr Hintergrundwissen zur russischen Geschichte. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber wenn man das nicht hat, ist es, denke ich, schwieriger. Ich wollte aber noch mal einhaken bei der Formulierung, dass es angepriesen wurde als ein Buch, das den Zerfall der Sowjetunion thematisiert. Und den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Es geht hier nicht um das Ende der Sowjetunion, sondern es geht eher um die gesamte Sowjetunionszeit, bereits unter Stalin und schon davor unter Lenin war die Sowjetunion grausam. Es sind Tausende von Menschen gestorben. Und mir scheint dieses Buch und die verschiedenen Geschichten eher eine Kritik an dieser gesamten Zeit und verschiedenen Teilen von Gewalt, Macht, Problemen überhaupt zwischenmenschlich noch einen echten Kontakt herstellen zu können. Und auf einer zweiten Ebene sind dann aber noch Traditionslinien, die weiter tiefer in die russische Geschichte gehen. Da ist es beispielsweise so, dass in den russischen Dörfern es sehr viel verwahrloste Dorfjugend gab und junge Männer, die nicht heiraten konnten, aus der Ständesgesellschaft war das so. Und da gab es dann einfach wahnsinnig viel Gewalt, weil die Leute keinen Sex haben konnten, nicht heiraten durften. Da stecken viele Sachen drin.
Ja, und damit würde ich meine These, die ich jetzt von schon angebracht, nochmal wiederholen. Es ist eine Sowjetunion, die auch nie sterben wird, die immer bleibt, die eigentlich quasi so einen komischen, imaginären Zwischenraum bildet, der immer diese schrecklichen Eigenschaften mit sich trägt, die Valentina gerade aufgezählt hat. Ja, und wir kommen schon langsam Richtung Ende unserer Sendung und könnten noch so viel mehr über dieses Buch, das unsere Gehirne bis zum Spannen bringt, erzählen. Aber wir lesen doch besser noch eine kurze Stelle aus diesem Buch. Dascha schlägt ihren Löffel ab und legt ihn auf das Leinentuch. Mit beiden Händen ergriff sie mit einem Berg Schmand randvoll gefüllten Löffel der Mutter. Der Schmand war weiß und dickflüssig. Er passte kaum in den neuen Holzlöffel und quoll fast über den Rand hinaus. Vorsichtig balancierte Dascha den Löffel zum Mund. Der Schmand sackte leicht in sich zusammen und begann zu schwanken. Der obere Teil zerlief schon. Ein Strahl der Mittagssonne drang durch das Laub der Eiche, fiel auf den halbrunden weißen Schmandgipfel und blitzte auf. Die winzigen gelben Butterbröckchen im Schmand glänzten. Dascha öffnete den Mund. Plötzlich spiegelte sich in diesem duftigen, strahlenden Weiß etwas Dunkles. Dascha sah sich um. Ganz in der Nähe stand ein schwarzes Pferd. Dascha zuckte zusammen. Der Schmand glitt vom Löffel herunter und klatschte ihr auf die Knie. Und alle sahen das Pferd. »Ach Teufel, nochmal!« Jakob fuhr überrascht auf und kniff die Augen zusammen. Das Pferd scheute und wich zurück, blieb dann in einiger Entfernung stehen und schlug mit seinem schwarzen, buschigen Schwanz. Es war eine tiefschwarze Rappstute, gedrungen breitbrüstig und breitknochig wie alle Bauernpferde, mit großem Kopf, kleinen Ohren und einer üppigen, zottigen, lange nicht geschorenen Mähne, in der dicht an dicht die Kletten hingen. Um den glänzenden Pferderücken herum schwirrten Bremsen. »Meine Güte«, seufzte die Mutter, bekreuzigte sich und legte die Hand auf ihre flache Brust. »So ein Schreck! Ich dachte, mich trifft der Schlag!« »Wem gehört denn die Mähre?« fragte Krischa und stand auf. »Uns jedenfalls nicht.« Großvater Jakob legte seinen Löffel hin. »Rappen hatten wir noch nie.« Krischa ging auf das Pferd zu und zog im Gehen den Riemen aus der Hose. Das Pferd hatte ihm die Flanke zugewandt, drehte das Maul in seine Richtung, senkte den Kopf und blähte die Nüstern. Und sofort fiel allen auf, dass das linke Auge ganz weißlich war.
Und bis Fabian sich jetzt wieder berappelt hat, wollen wir doch noch jeweils ein kurzes Resümee für dieses Buch abgeben. Und ich würde sagen, Valentina darf beginnen.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich finde den Sprachstil angenehm. Es ist nicht anstrengend auf der Leseebene, zeigt aber trotzdem, was mit Sprache alles möglich ist. Ist also sehr poetisch, magisch. Allerdings ist es vom Kontext sehr, sehr dicht. Das heißt, je nachdem, wie viel Hintergrundwissen oder Arbeit man reinsteckt, wird man mehr davon mitnehmen können.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Es ist ein Buch, das man sich durchaus erarbeiten muss, das allerdings lohnenswert ist. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, wenn man sich in diese Sprache wirklich hineinbegibt, die vielen Details entdeckt, die vielen Anspielungen. Und es, denke ich, ein sehr starkes wie verrücktes Sittengemälde einer, ja, verrückten Zeit, die, so meine These zum Schluss noch ein drittes Mal, nie vorüber sein wird, will man Sorokins Erzählsammlung glauben.
Und um die Antiklimax jetzt noch zu Ende zu bringen, ich glaube, mir hat das Buch von uns dreien am wenigsten gefallen. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der es nicht geschafft hat, jede der Geschichten zu Ende zu lesen. Obwohl, wie gesagt, ich habe es bei der einen zweimal versucht und ich konnte einfach nicht. Ich habe es nicht verstanden und dachte, naja, bevor ich jetzt da weiterlese und weiter nichts verstehe, dann kann ich es auch lassen. Ich habe aus der Sowjetunion, wir hatten ja mal das Buch Null Uhrzug von Juri Buida, das war für mich eine komplett andere Hausnummer. Das war auch nicht auf diese poetische Weise beschrieben, sondern man könnte eigentlich sagen, mit
mit der Feder in die Seiten hineingeritzt, ohne Tinte. Das hat mir noch deutlich besser gefallen. Aber das hier war Die Rote Pyramide von Wladimir Sorokin im Februar 2022 im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen.
Und nicht zu vergessen, man muss diese Arbeit immer loben, aus dem Russischen von Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg.